Folge Die Welt der Jagd.
Ja, Freunde, es ist wieder soweit. Wir sind zurück im Hunt on Demand Podcast. Wir haben schon August und wie immer ist einiges passiert. Ruven, ich bin froh, dass du auch wieder da bist. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, Tim. Und ich finde, du hast dich ein bisschen verschlafen angehört. Was ist denn los?
Wie? Ja. Ja, es ist ein bisschen bewölkt in der Eifel heute. Es ist warm, aber bewölkt und naja.
Dann hoffe ich, dass unser Gast heute die Stimmung heben kann. Und es ist niemand Geringeres als der einzig wahre Andreas Dreispross. Schön, dass du da bist, Andreas.
Hallo Tim, hallo Ruven, hier aus dem schönsten Bundesland der Republik, aus dem Land zwischen den Meeren. Und wir haben natürlich hellsten Sonnenschein, 29 Grad. Ich war auch heute schon im Revier und war schon mit dem Kanu draußen. Also bei uns lacht die Sonne.
Fast wie im Radio war das gerade.
Ja, Andreas ist wach auf jeden Fall.
Ja, ich bin wach.
Wach und on point.
Ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Aber Ruven, wie ist es heute? Wie fühlst du dich? Ich meine, du hast ja jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Schlafentzug gehabt die letzten Wochen.
Ja, lass uns lieber nicht darüber reden. Aber mir geht's gut. Es wird besser.
Wenn ihr bei Ruven im Hintergrund nachher irgendwas schreien hört, es ist nichts Schlimmes.
Ja, die Hebamme ist gerade da tatsächlich. Aha. Und ich habe mich auch mit Andreas ausgetauscht vor einiger Zeit. Und ich habe gehört, Andreas, bei dir war das auch gar nicht so einfach.
Nee, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt die Hebamme anfängt zu schreien, dann müssen wir uns alle Sorgen machen. Aber wir haben natürlich Kontakt gehabt. Ich bin ja schon eine Dekade weiter. Meine Kinder sind fast erwachsen, beide. Oder einer ist erwachsen, eine wird erwachsen. Und ja, ist schon ein komisches Gefühl, ne, weil wir in unserer Familie auch quasi davor oder dahinter sind. Und ich freue mich natürlich jetzt für Lina und Ruven. Und da ruft man natürlich an und berät mal. Und das, was ich gehört habe, Ruven, ist alles normal. Das schaffst du und ihr.
Danke. Wie alt sind jetzt deine Kinder, Andreas?
Ja, mein Großer, der ist ja schon ausgezogen, der studiert, der ist 24 und meine Tochter wird jetzt 18.
Aber die sind beide gar keine Jäger, richtig?
Ja, ich habe ja gehofft, der Große, dass der vielleicht naturmäßig, dass ich ihn anstecken kann. Damals, als ich mitgenommen habe, hat ein Gameboy mitgenommen und hat eher auf den geguckt. Also aus dem wird kein Jäger, aber ist ein toller Mensch und ein künstlerisch begabter Mensch und man muss ja nicht immer zur Jagd gehen. Vielleicht kommt das später. Meine Tochter allerdings, die hat ja schon gejagt. In Afrika zweimal, auch gut gejagt, hervorragend geschossen und ethisch sauber sich verhalten.
Ja, das ist ja das Wichtigste. Aber ich glaube, man kann dich auch in Schutz nehmen, denn du hast ja selber den Jagdschein nicht im jungen Alter gemacht und ich glaube, deine Kinder sind dadurch nicht von Geburt an reingewachsen, wenn ich das richtig jetzt sage, oder? Also deine Kinder waren ja schon relativ alt, in Anführungszeichen, als du den Jagdschein gemacht hast, oder?
Nö, guck mal, denn obwohl Mathe ist eigentlich deine Stärke, aber guck mal, ich bin 50, die Hälfte, also ich jagge jetzt schon seit 15 Jahren. Also meine Tochter war 3.
Ja, okay, gut. Ja.
Ne? Also die haben das schon miterlebt. Die können mit Fug und Recht sagen, die kommen aus der Familie, wo der Papa Jäger ist und passionierter Jäger. Insofern habe ich das ein Stück weit unterbrochen. Aber auch das heißt ja nicht, dass jeder, der zu Hause jagt, dass die Kinder sich da anstecken lassen. Zumindest nicht sofort.
So ist es. Ich glaube, Ruven wollte sagen, so nicht mit der Muttermilch aufgesorgt. Erst ein bisschen später. Vielleicht entschuldigt es das irgendwie. Aber ich glaube, es ist auch nicht schwieriger zu influenzen als die eigenen Kinder.
Ich glaube, das kann man auch tatsächlich nicht. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich musste früher mit meinem Vater angeln gehen. Musste hat es gut beschrieben. War meistens Nachtangeln auf Aal. Das war fürchterlich langweilig als Kind. Da habe ich das auch erstmal bleiben lassen. Ich hatte dann so einen Friedfisch-Angelschein gemacht und habe das Ewigkeit nicht gemacht. Und das erste Mal wieder in Dänemark an so einem Forellenpuff. Und bei euch auch am Forellenpuff, wenn du dich dran erinnerst. Die Forelle, die ich da mit der Hand gefangen habe.
Ja, genau.
Und tatsächlich ist das ja Jahrzehnte her. Und die Ruhe und den Genuss, den ich beim Angeln finde, den finde ich ja jetzt bei der Jagd. Vielleicht ohne Jagdschein würde ich jetzt Angler sein. Also es hat aber ewig gedauert. Man setzt da so ein Korn und das geht auf, wird vielleicht gepflegt und irgendwann kommt das raus und sagt, jetzt bin ich da, jetzt mache ich das.
Ich sehe das so, dass man vielleicht einfach nur an geeigneter Stelle Impulse setzen kann und mit Zwang klappt das sowieso nicht. Genau wie du sagst, dass du dich da beim Angeln langweilen musstest, das ist ja eigentlich die schlechteste Voraussetzung so.
Ja, also wenn man etwas will, das jemand tut, dann verbiete es ihm.
Richtig, richtig. Wir können ja mal sehen, das kann ein Langzeitexperiment werden. Jetzt hat Lina ja auch hochschwanger gejagt. Ihr müsst jetzt ganz viel Wild auch zu Hause weiter essen und dann gucken wir mal, was daraus wird. Jäger oder nicht.
Also das Wild essen, das wäre schon gut, wenn das macht. Also das
Hast du ihm eigentlich schon einen Instagram-Namen reserviert?
Um Gottes Willen.
Kannst du ihn dann zum, weiß ich nicht, 12-jährigen Geburtstag schenken oder so?
Genau, mit Markenrechten, bitteschön. Ja.
Und ich habe die meisten Anteile noch daran, ne?
Ja, klar. Aber wie ist das jetzt, Rufen? Was macht das mit euch? Ihr seid ja beide sehr präsent auf Social Media. Aber wie habt ihr euch entschieden? Wollt ihr das Kind zeigen? Wollt ihr eher diskret das behandeln? Wollt ihr euch erstmal ein bisschen auch Ruhe gönnen oder wollt ihr weiter voll durchstarten? Das wäre so eine Frage vielleicht.
Ja, also das Kind jetzt zeigen auf keinen Fall, weil ich das Kind ja nicht fragen kann um Zustimmung. Ich glaube, man schickt es ja in die große weite Welt und das ist was anderes als vielleicht ein WhatsApp-Status und selbst da bin ich schon so ein bisschen, heutzutage kann man ja mit den Kinderbildern ganz schlimme Sachen anstellen und deswegen, ja, also ich veröffentliche das nicht aktiv. Natürlich schicke ich auch mal Fotos von meinem Kleinen rum. Mhm. An verschiedene Freunde, Familie, aber im Privatleben versteckt sozusagen.
Ist ja noch klein, lässt sich ja noch gut verstecken aktuell.
Ich meine, zwangsläufig ist er ja dabei, ne? Also es ist halt auch mal so, dass er dann irgendwie vielleicht im Hintergrund zu hören sein wird in einer Instagram-Story oder dass er halt irgendwie auf dem Arm ist oder so, aber das Gesicht bleibt eben auf jeden Fall aus dem Netz raus. Aber das muss natürlich jeder so handhaben, wie er das für richtig hält. Und ist auch richtig schön, finde ich. Also da sieht man manchmal Fotos und ich bekomme auch dann viel mit von anderen Freunden und Bekannten, die Kinder haben, schon ein bisschen weiter sind und jetzt so diese ersten Schritte, wenn das, ja, so, sagen wir so 3-4 Jahren so, das, ja, ich freue mich da auf richtig tolle Zeiten, muss ich sagen. Aber es wird gut.
Also ihr kennt ja beide auch Nils, ne? Von der Lokschmiede. Mhm. Und weil das gerade passt, es ist ein Filmprojekt, was ich jetzt über 3 Jahre geführt habe. Und zwar eigentlich eine schöne Sache. Ella ist eine der Töchter von Nils und die wollte unbedingt mit ihrem Papa einen Bock jagen. Und das hat jetzt tatsächlich 3 Jahre gebraucht, bis es dann jetzt gerade letzte Woche geklappt hat. Könnt ihr euch sehr darauf freuen, wird ein schöner Film. Papa-Tochter-Tour. Und in den 3 Jahren verändert sich die Lütte natürlich auch. Aber was ich einfach toll finde, ist die Interaktion zwischen den beiden. Und ich glaube, das meinst du, dass
ja, genau.
Familie ist ja der beste Influencer. Und wenn man dann gemeinsames Interesse hat, gemeinsame Leidenschaft, ist es ja auch eine tolle Familienzeit, ne? Die man dafür beleben kann im Revier.
Und was war die Aufgabe, wenn du sagst, das hat jetzt 3 Jahre gedauert?
Den Bock zu schießen.
Also einen bestimmten oder?
Ja, also wir hatten uns vorgenommen, also erstmal klar, Wetter muss immer mitspielen, dann der Terminkalender von Nils ist voll, dann die Lütte kann natürlich nicht ewig lange auf dem Ansitz sitzen, weil sie ja zur Schule muss oder damals, glaube ich, war es noch Kindergarten und das hat einfach nicht gepasst. Also nicht viel Zeit, ein enges Zeitfenster und vielleicht auch ein bisschen Pech, aber wir haben super viel Böcke gefilmt und dann dieses Jahr auch bei mir im Revier, denke ich, auch einen ganz ordentlichen kleinen abnormen Bock für ihn rausgesucht.
Ja, richtig gut und das sind auch, muss ich sagen, so diese Filmbeiträge, die dann eben doch nochmal was anderes sind. Ein Bock schießen kann man halt immer wieder und kann auch jeder, aber genau diese Geschichte da, Vater und Sohn, das berührt einen dann eben doch ein bisschen mehr, finde ich.
Das kommt auch gut an. Ich meine, Nils ist da ganz offen. Die ganze Familie hat beschlossen, dass sie da offen mit umgehen. Und Ella macht das auch richtig gut vor der Kamera. Und ich glaube, wenn wir alle verantwortungsvoll damit umgehen, ist es ja auch so eine schöne Erinnerung für die beiden, ne? Für die Familie.
Kriegst du ja nicht wieder. Unfassbar wertvoll.
Ja, finde ich sowieso, was wir machen, hat ja verschiedene Antriebe, aber eins, was ich wunderschön finde, ist, dass wir auch Erinnerungen konservieren und man wirklich, das mache ich mit meinen Filmen und jetzt waren wir ja gerade in Simbabwe, Roman und ich, wir werden da sicherlich ein paar Jahren auch noch drauf gucken und er und mit seiner Familie und es ist eigentlich schön, also es, da habe ich so drüber nachgedacht, einfach ein Privileg, dass wir das so können, ne, unsere eigenen Jagden so konservieren.
Ja, also ich finde, man merkt das ja schon, wenn man eigene Filme sich anschaut von vor Jahren und seine grässliche Stimme hört oder wie man das dann damals noch so...
Wie du ausgesehen hast. Rufen, ich habe letztens was gesehen. Junge, du hast dich wirklich verbessert.
Kein Bodyshaming hier, Andreas.
Nein, null Bodyshaming. Also ich bin älter geworden, ich bin auch ein bisschen dicker geworden, aber du hast dich wirklich, also mein lieber Scholli, ich habe gerade letztens wieder ein Bild vorgeschlagen bekommen beim iPhone. Kennt ihr das ja, wird ja vorgeschlagen. Mhm. Tim hat sich halt nicht verändert, ist halt immer noch so, aber er raucht halt jetzt nicht mehr, ne?
So sieht's aus.
Aber Rufen,
ja, noch ein bisschen schon länger unter uns beide.
Ja, das wirst du, Ewigkeiten.
Das gönne ich euch nicht. Oder nee, das wünsche ich euch nicht.
Okay, okay.
Aber Andreas, du hast dich auch verändert. Ich meine, du hast ja früher noch eine Brille gehabt.
Ja.
Und das ist auch ganz wild. Du sagst es gerade, man kriegt manchmal im Handy diese alten Bilder vorgeschlagen und denkt man immer so, ach krass. Und das ist dann irgendwie auch immer wieder so ein Reminder, wie schnell die Zeit vergeht. Und bei dir hat sich ja auch in deinem jagdlichen Leben einiges verändert in der letzten Zeit. Was ist denn da passiert?
Was meinst du jetzt genau?
Das eine Thema, was dich in einem Jahr beschäftigt.
Ah, das, du meinst das Revier, ja. Ich dachte, du meinst meinen Unfall. Es ging ja letzten Jahr schon los mit dem Heimatrevier. Ich habe das jetzt umbenannt, die Serie. Die läuft ja jetzt auf Hand on Demand. Das heißt Mein Nordland, weil just Marius auch eine ähnliche Serie gebracht hat. Die heißt Mein Heimatrevier und deswegen bin ich umgestiegen. Aber das passt eben auch, ne? Weil wir hier oben im Norden sind und es eben mein kleines Stückchen Nordland ist.
Ja, das meinte ich auch vor allem. Also du bist ja jetzt auch Jagdpächter geworden. Ja. Ich wurde auch Jagdpächter in der Zwischenzeit. Auch andere haben sich Reviere gepachtet, sind sozusagen richtig sesshaft geworden jagdlich. Und das würde mich auch sehr interessieren, was du dazu berichten hast. Darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen tiefer drüber sprechen. Auch über deine Erwartungshaltung, wie du das vorher vorgestellt hast, was vielleicht auch ein richtiger Griff ins Klo war, wo du selber noch was dazulernen musstest. Und ich glaube, das hat viel zu bieten. Wie bist du drauf gekommen, Revier zu pachten?
Also ein Revier pachten wollte ich schon viele Jahre. Nach der Pachtfähigkeit vielleicht viel zu früh. Da wäre ich sicherlich noch nicht in der Lage gewesen. Aber dass die Leute das wussten im Umkreis, das hat schon mal geholfen. Weil irgendwann kam tatsächlich ein Nachbarpächter auf mich zu und sagte, Mensch, Andreas, das Revier wird verpachtet. Willst du dich nicht bewerben? Und dann habe ich mich erstmal auch mit dieser Materie beschäftigt. Was bedeutet das? Das ist ja wie eine Wahl. Also hat viel mit Politik zu tun. Zumindest im gemeinschaftlichen Jagdbezirk hast du ja die Jagdgenossen, die darüber abstimmen, ob du der Jagdpächter wirst. Und das war ganz spannend, weil der Mitkonkurrent natürlich auch zu den Landwirten gegangen ist, auch zur Forst, hat sich vorgestellt und ich bin immer hinterher gedackelt. Und bei der Jagdversammlung, die dann anberaumt wurde, hatte ich mich gut vorbereitet mit dem Konzept und hatte vorher, sag mal, viele Landwirte besucht, mich vorgestellt, aber ein paar hatte ich vergessen. Und der Mitkonkurrent hat auch noch mehr geboten. Insofern dachte ich, na, das wird eng hier. Aber letztlich haben die sich für mich entschieden. Und das war gut. Also im Nachhinein. Das war schon die erste Überraschung. Ich kriege ein Revier, obwohl ich weniger Geld bezahlen möchte.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
Ja, war es auch. Und das ging ja dann auch gut los. Ich glaube, dass die Landwirte, das ist eine klassische Feldjagd mit Waldanteilen. Typische norddeutsche Tiefebene mit einem Flusstal und vielen Knickrandbereichen, Feldgehölzen, Feldgehölzstreifen. Die Landwirte sind natürlich immer bemüht, dass die Schwarzkittel keinen Schaden verursachen. Und ich glaube, da hat der Vorpächter entweder nicht gut kommuniziert oder zu wenig gejagt. Und da sind sie, glaube ich, auch drauf eingegangen, dass sie gesagt haben, Mensch, schön, dass er eine Drohne hat und Kitzrettung macht. Aber ich glaube, da wichtiger war denen, dass wir Schwarzwild jagen. Und das hat gut geklappt im ersten Jahr.
Ja, und vor allem, ich erinnere mich noch daran, du hast das auch sehr freudig kommuniziert, als das Revier bekommen hast und hast auch viel davon erzählt, dass du ein Revier jetzt mit Schwarzwild auch hast als Wechselwild und das hat sich aber dann doch ein bisschen anders herausgestellt. Ne? Hat sich das auch selber überrascht, wie viele Saunen eigentlich da sind?
Ja, ich hatte ja vorher mir die Mühe gemacht, habe mir natürlich das Revier einmal in der Theorie angeschaut von oben, Luftkarte und wusste, dass eben große Einstandsbereiche an zwei Revierseiten sind und war natürlich auch im Revier unterwegs. In Absprache mit dem Vorpächter habe ich mich da auch umgucken dürfen und habe die Wechsel gesehen und habe das schon so gelesen. Aber ist übrigens Standwild bei mir, das Schwarzwild. Ich habe Bereiche, wo sie jetzt 2 Jahre hintereinander auch gefrischt haben, die Sauen. Und dass der Vorpächter natürlich wenig gejagt hat, das merkte man, weil das Schwarzwild ja vielleicht auch ein bisschen ja nicht so vorsichtig war am Anfang. Ne?
Das hat sich jetzt geändert, oder?
Ja, ich glaube schon, aber das ist ja vielleicht auch meine Aufgabe. Ne? Also ja. Also es ist unterschiedlich. Ich habe auch sehr viel Rehwild da. Ich habe natürlich auch Waldbereich und dann gibt es dann auch ja, die Waldbauern, die da natürlich auch Interesse haben, dass wir Rehwild bejagen, das mache ich übrigens auch, aber angepasst. Es gibt Revierteile, wo ich auch die Sauen in Ruhe lasse. Ne? Also es ist, glaube ich, auch die Kunst, vielleicht zu erkennen, was für das Revier das Richtige ist.
Das ist nicht nur die Kunst, glaube ich, es ist auch extrem notwendig, dass man mit der richtigen Erwartungshaltung als Pächter rangeht, denn im Prinzip vertrittst du ja jetzt die Interessen der Jagdgenossen. Du hast das ja eben gesagt, die wollten jemanden, der Schwarzwild erlegt, weil sie die Felder haben, sie haben den Schaden. Also jemand, der da jetzt irgendwie nur alle Rehe wegschießt, der wäre dem auch falsch in dem Revier. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch vermessen, sich irgendwo ein Revier pachten zu wollen und dann so sein eigenes Wünsch dir was Konzert da zu spielen, sondern eben, wie du gesagt hast, in den Dialog treten, den Leuten nicht einfach nur Geld auf den Tisch legen, sondern das große Ganze eben zu sehen.
Es ist auf jeden Fall hochspannend. Es ist jeden Tag ein Learning. Auch jetzt im zweiten Jahr. Das Revier verändert sich ja auch durch die Bestellung eigentlich die 3-Felder-Wirtschaft, die man eigentlich leben sollte. Aber natürlich verändert ein Revier sich im Jahresverlauf und von Jahr zu Jahr. Und das Revier verändert sich natürlich auch, was die Wildtiere angeht, weil das Rehwild stellt sich auf die neue Vegetation ein und das Schwarzwild natürlich auch. Also es ist jedes Jahr auch neu. Dieses Jahr ist quasi wieder neu. Aber wir haben im letzten Jahr über 30 Sauen erlegen können. Übrigens Frischlinge, 30 Kilo Bereich. Und das merkst du jetzt, die sind natürlich keine Überläufer geworden und sind im Weizen jetzt nicht drin gewesen. Das letzte Jahr war super anstrengend, was den Weizen angeht, weil sie da jeden Tag drin waren und es jagdlich für mich die anspruchsvollste Jagd ist und auch die, wo man sich am meisten zurückhalten muss, weil das von der Auswahl einfach super schwer ist. Ne? Und Rehwild, auch da kann ich dir sagen, wir haben über 20 Rehe gejagt auf 300 Hektar. Das bringt bei manchen das Augenzucken, auch beim Feldjäger, aber demgegenüber muss man sich den Bestand ansehen. Früher gab es Abschusslisten, die gibt es bei uns nicht, aber das orientiert sich an alten Abschusslisten und am tatsächlichen, ja, was ich sehe. Und ich habe da aber eben nur in einigen Bereichen intensiv gejagt, fast wie ihr das vielleicht im Wald gemacht hättet, Rufen.
Ja.
Und in anderen Bereichen nahezu eine Vollschonung. Und das ist auch ein Experiment, vielleicht zu gucken, hier ist eine Straße, hier habe ich Sukzessionsflächen, wo der Förster sich freut, dass der Wald wächst, weil die hier naturnah Waldbau betreiben. Gab es auch natürlich mal den Hinweis, das kann man auch nicht nur mit der Jagdwaffe machen, dass man Wald vielleicht auch mal Licht gibt, durcharbeitet, aber das macht diese Forstverwaltung nicht. Aber da habe ich intensiv Rehwild gejagt und in anderen Bereichen gar nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr die Videos mal verfolgt, die Wildkamera-Videos von Spypoint. Ich habe gestern gerade einen Bock geteilt. Der ist natürlich viel zu jung, aber es unfassbar stark, was die Trophäe angeht.
Ja, ich finde, ich darf man sich auch überfreuen. Ne? Was hat denn das bei dir selber verändert? Also du hast ja auch dein jagdliches Leben gehabt vorher, sage ich mal. Bist viel Ruhe gekommen. Hast du dich jetzt so richtig da drauf gesetzt, wie die Henne auf ihr Küken? Oder bist du noch viel unterwegs?
Ja, nee, ich sitze wie die Henne auf dem Küken. Also wir haben ja alle bei Hand on Demand alle Jagdmöglichkeit. Keiner von uns hat Langeweile. Die habe ich jetzt aber auch nicht, nur dass ich halt viel weniger unterwegs bin und vielleicht sogar noch weniger Zeit zum Filmen habe, weil ich durch die Reviereinrichtung, durch das selber machen und tun und noch zu wenig Hilfe, quasi mich kaum auf das Jagen und das eigentliche Filmen konzentrieren kann. Also es ist immer noch viel zu machen. Revier zu betreuen ist halt richtig Arbeit. Es sei denn, ich weiß nicht, Tim, ihr habt einen Berufsjäger, der das unter euch,
ne? Nee, wir haben Jagdaufseher natürlich.
Ja, Jagdaufseher,
muss man,
ja.
Muss man ja auch haben, aber die machen das ja auch so nebenberuflich in ihrer Freizeit. Aber ich glaube, bei einem neuen Revier muss man sich eben auch erstmal zurechtfinden. Diese ganzen Prozesse müssen sich ergeben. Leute, die Interesse haben, wie du eben sagtest, auch mitzuhelfen im Revier, vielleicht auch mal rausgehen wollen oder hier und da mal mit dabei sind oder einfach Interesse haben, auch mit der Natur zu sein. Also klar, ich glaube, die ersten 1, 2, 3 Jahre hat man ein viel höheres Arbeitsaufkommen und auch, worüber man nachdenken muss, einfach Zeit. Die Zeit, wo man über das Revier nachdenkt, ist, glaube ich, auch viel, viel mehr als irgendwann, wenn man die Abläufe kennt, wenn man weiß, wo die Sauen ziehen, wo es Rehwild ist, wo man beherzt jagen sollte, wo man es sich vielleicht auch sparen kann. Es sind so viele Sachen, die sich da erstmal einspielen müssen am Anfang bei so einem Revier. Von daher verstehe ich das total, dass man da auch erstmal wie die Henne auf dem Küken sitzt, wie er so schön sagt. Man muss sich da auch erstmal dran gewöhnen.
Und vielleicht auch sich selber ein bisschen runterfahren, ne? Also ich habe mir im ersten Jahr, habe ich mir so viel Stress gemacht wegen dem Wildschaden. Sobald ich die Sauen irgendwo gesehen habe in den Feldern, habe ich wirklich mit Druck gemacht. Und das war halt schön, so ein väterlicher Rat von meinem jaglichen Ziehvater, der mich zur Jagd auch gebracht hat. Der sagt, ich zeige dir jetzt mal ein anderes Bild von seinem Feld. Und hat auch mal eine Rückschau gemacht und wir teilen uns auch die Landwirte, die wissen, dass wir fleißig sind. Und ich glaube, das ist den Landwirten fast am wichtigsten. Und wenn sie wissen, mehr als jagen können die nicht und sie sind auch erfolgreich, aber sie können ja nicht zu 100% alles verhindern. Und ich glaube, diesen Umdenkprozess habe ich dieses Jahr, ich bin ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter.
Aber das ist ja auch verständlich, so eine Wildschadenssituation, die kann ja auch wirklich, ich sag schon mal, fast ruinös werden für den einen oder anderen. Wenn da Mais platt gemacht wird in großen, weiß nicht, 2-3-stelligen Hektarzahlen, dann wird das ja auch schnell richtig teuer, ne?
Ich glaube, deswegen ist auch die Beziehung zu den Landwirten so wichtig und zu den Jagdgenossen, dass eine ständige Kommunikation da ist, dass man da nicht irgendwie so eine Barriere aufbaut. Und ja, wir haben keine Wildschadensausgleichskasse, wie Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Das ist das persönliche Risiko. Also ich hafte als Pächter im Rahmen des Vertrages ja 1:1 mit meinem Privateigentum.
Ja, also das geht schon schnell. Ich habe gestern noch mit einem Bekannten gesprochen, der hat jetzt mal eben wieder 5.000 Euro Wiesenschäden gehabt. Ne? Also das geht wirklich flott und ich meine, ich glaube, wir wissen das oder sehen das alle aktuell, dass auch die Rotten deutlich größer werden. Also wir haben hier im Wald gerade eine Rotte stehen mit 40, 50 Sauen. Das gab's nicht. Das waren vielleicht mal 10 oder 12 und dann waren es schon viele. Mhm. Aber wenn so eine Rotte natürlich bei dir in die Felder geht und da mal unbemerkt 1, 2 Nächte Tabula Rasa macht, dann tut das schon weh.
Ja, ja.
Aber du hast hier noch gepackt, hast du eben angedeutet. Wie ist denn das passiert?
Ach so, ja.
Du hast dich gepackt, dich selbst.
Ich bin ja, ja, ich hab tatsächlich 50 Jahre es geschafft, keinen Knochenbruch zu bekommen und habe dusselig. Ich war vorher noch in Afrika, habe ganz doll auf mich aufgepasst. Wir haben natürlich alle fürchterlich Diarrhoe bekommen, aber sonst ging es uns gut.
aber die Kohletabletten nicht geholfen.
Och, nee, Roman hatte Zauberzeug mit und das hat auch dann genau das Gegenteil bewirkt. Es war dann fürchterlich stopfend alles, aber es war auf jeden Fall, in Afrika war ja, es geht ja nichts, also in Simbabwe kann man wirklich leicht sterben, da wo wir waren. Das hat man gemerkt, das hat man gespürt und vielleicht war man auch konzentrierter auf aufmerksam und ich bin zurück in meinem Revier und helfe quasi aus im Nachbarrevier bei der Kidsrettung. Haben wir so einer ganz kleinen Koppel 5 Rehkitze gefunden. Das lief auch richtig gut, wobei das, hätte ich mich da verletzt, das wäre eine Katastrophe gewesen. Und da bin ich in meinem Revier, da bin ich als Pächter über die BG gut versichert und da gehe ich nur durch eine Wiese durch, weil ich gucken wollte, ist da Rehwild drin und wie ist das Rass und stolper so bescheuert, muss ich wirklich so sagen, dass ich mit ausgestrecktem Arm mich noch abstütze, Fallschule von Kampfsport, nichts gelernt und habe mir dadurch den Oberarmkopf abgerissen, den Knochen. Der Muskel hat so viel Kraft aufgewendet, dass der an der Seite ein Stück des Knochens abgerissen hat. Das habe ich auch sofort gemerkt. So, wenn du merkst, das tut so weh, jetzt gleich wird es schwarz.
Von 1 bis 10, wie schlimm war es?
8.
Wow, das ist schon viel, ey.
Ja, und dann kurz darauf, also habe ich bloß gedacht, scheiße. Und dann fängt man ja an, irgendwie zu funktionieren. Ab nach Hause. Meine Frau ist ja Krankenschwester, die hat dann gesagt, ups, das ist nicht gut. Und ab ins Krankenhaus. Und dann habe ich da aber schon gedacht, ach du Scheiße. Wenn das jetzt, da gibt's ja irgendwie die Rotatorenmanschette. Wenn die kaputt ist, OP, dann gehst du jetzt noch, wirst du operiert. An Bruch habe ich noch gar nicht gedacht. So, dann fingen die an und so, ja, ist alles gut, Rotatorenmanschette, aber wir machen mal ein Röntgen und dann komme ich zurück. Dann haben die erstmal eine Kalkschulter gesehen. Ich habe halt als alter Mann haben viele Probleme mit Kalkeinlagerung, habe ich auch Probleme mit, aber dann sagt er, ups, das ist aber noch was anderes. Einen schönen Bruch haben sie. Ich sage, ja, das ist schön. Und? Ja, ruhig halten. Ja, wie ruhig halten? Ich kann nicht ruhig halten. Ich habe keine Zeit zum ruhig halten. Ja, doch. Und jetzt, ja, sind das über 3 Monate, ne? Und ich.
Also quasi deine Schulter ist völlig hin.
Ja, die war hin. Also der Bruch ist jetzt, hat sich nicht verschoben, ist verheilt, aber ich durfte halt nicht belasten. Und ihr könnt euch vorstellen, also schießen geht nicht, ne? Der Rückstoß auf diesem Oberarmkopf, der hätte halt den Knochen beiseite geschoben und dann wäre eine OP fällig gewesen. Und deswegen Selbstdisziplin, auch natürlich mit dem Rückbau der Muskulatur, da habe ich halt immer noch Probleme. Ich kann nichts Schweres ziehen, nicht großartig belasten, das muss jetzt alles wieder aufgebaut werden. Und fürchterlich für so einen ungeduldigen Menschen wie mich.
Oh, meine Güte, aber das ist immer, dass solche Sachen auf so total blöd passieren. Ne? Was hat man nicht alles schon für einen Blödsinn angestellt?
Ja.
Und dann fällt man so blöd hin einfach, wo man denkt, naja, du kannst ja 100-mal hinfallen, was soll da passieren? Und dann, ja, in einem blöden Winkel einfach wahrscheinlich, ne? Das ist.
Ja, ich hätte mich noch beim Landwirt beschweren sollen. Er hätte es ja auch mal glatt machen können dann, ne?
Ja, aber es waren ja deine Sauen, die den Acker umgegraben haben.
Ja, das habe ich ihm nicht gesagt. Aber die, aber auch interessant mit BG. Ich hatte vor 2 Jahren habe ich den Jagdaufseherlehrgang gemacht. Die brauchst du ja nicht als Jagdpächter, aber ich dachte, bist ja nicht dumm. Und da war auch jemand da von der Berufsgenossenschaft, also unsere Krankenkasse. Und die heißt SVLFP, als Abkürzung ausgesprochen, weiß ich es gar nicht. Und ich war ganz gespannt, wie ist das denn, wenn man einen Unfall hat? Das passiert ja mal. Und vorher haben die uns erklärt, welche Absicherung man hat. Als BG hast du ja fast keine Absicherung. Zumindest wenn du jagdlich zusammen hast, ist ganz wichtig, Leute, passt da auf. Wenn einer runterfällt, ist das wird alles geprüft. Und bei mir war es halt unspektakulär. Beim Krankenhaus habe ich gesagt, es ist ein BG-Unfall, also ein Unfall im Jagdrevier, da gucken mich groß an, sag ja, wie beim Landwirt. Ah ja, okay, BG. Hm. Und dann kriegst du ja eine entsprechend gute Behandlung. Dann habe ich gedacht, jetzt ruft die BG an und jetzt kriege ich einen Jagdaufseher gestellt, der mir dann meine Arbeiten hier macht. Ja, vergiss es. Vergiss es. Ich habe digital eine Unfallanzeige gemacht und dann kam 2 Monate danach, sollte ich das Ganze nochmal handschriftlich aufstellen. Mit dem rechten Arm kaputt. Das ist auch ganz gut. Habe ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es lesen konnten, aber das war's. Also mehr habe ich bis jetzt nicht bekommen. Und sag mal, man zahlt dafür. Ich hätte mir da tatsächlich auch mehr Support gewünscht. Ich hoffe, dass es beim Landwirt besser ist, weil da musst du jeden Tag, wenn du jetzt, sag mal, Viecher hast, müssen die ja versorgt werden. Das funktioniert auch, glaube ich. Aber ich hätte auch vielleicht Hilfe gebrauchen können, mehr Support.
Beim Duschen zum Beispiel.
Nee, aber ich sag mal, im Revier lief in dem Moment gar nichts. Ich habe ja 2 Begeher, die auch helfen, aber die sind auch berufstätig, ne? Mhm. Ich habe jetzt keinen Musterbegeher oder Jagdaufseher, der, sag mal, gerade 60 geworden ist, topfit, handwerklich begabt, viel Zeit hat und alles macht. Ne?
Ja, guck, und wenn du jetzt letztes Jahr nicht die Hausaufgaben gemacht hättest mit den Wildschweinen, die dann jetzt alle schön in den Weizen gegangen wären.
Ja, ich weiß gar nicht, das wäre eine Katastrophe. Und ich glaube, das wäre vielleicht nochmal eine Frage, die müsste ich mal beörtern beim nächsten Mal, mit dem, wenn ich den treffe, ob man Anspruch hätte, dass man sagt, Mensch, jetzt kommt ein Berufsjäger bei dem BG-Unfall und im Jagdrevier ist das und das zu machen, das macht er für dich.
Schwierig, auf jeden Fall. Also ich glaube einfach, bekommt man sowas nicht, falls es das überhaupt gibt.
Ja, ich glaube, das muss man gut begründen.
Das glaube ich auch.
Ja. Aber gut, ich habe auch Jagdfreunde, die Nachbarpächter, die haben auch geholfen. Ne? Es ging ja los, Fallenkontrolle. Kann ich nicht. Ging nicht.
Ja, jeden Tag, ne?
Ja, zumindest wenn was drin ist, ne? Wir haben ja Gott sei Dank Fallmelder, die das dann anzeigen, aber ich kriege das nicht hin, ne? Und du fühlst dich dann wirklich ja relativ hilflos und bist dann wirklich auf Freunde angewiesen. Und da bin ich sehr froh, dass ich da einen guten Jagdfreundeskreis habe, die dann eingesprungen sind, gerade in der ersten Zeit.
Das sind auch so Sachen, da denkt man auch so gar nicht dran. So, ich meine, Unfall hat man ja auch Gott sei Dank nicht so alltäglich. Und dann diese ganzen Geschichten, ich habe auch schon das mal gehört von Leuten, dass da ganz schön gemauschelt wurde dann, damit das eben über die BG läuft. Ne?
Ich habe jetzt ein Begehr, wo ich sage, mach bitte den Jagdaufseherlehrgang. Weil dann lasse ich dich als bestätigten Jagdaufseher eintragen, weil es allein versicherungstechnisch viel, viel besser ist. Weil die Absicherung dann dem Pächter gleich ist. Ich bin ja als Unternehmer und wenn sagen wir, meine Partnerin, meine Familie mit da hilft im Revier, gut abgesichert. Aber im Begehr ist das eben nicht. Da muss nur die Waffe im Auto sein oder irgendwie Zusammenhang mit der Jagd sein, dann ist die Abdeckung nicht da. Dann wirst du wie so ein Jagdgast behandelt. Da muss man sehr aufpassen, sich auch gut beraten und der Jagdaufseher, das hilft, ne?
Ja. Das heißt, du hast auch jetzt gar keine Projekte mehr vor der Brust, sondern wirklich einfach nur dein Nordland. Wann kommt denn Teil 3?
Der ist tatsächlich fast fertig. Da geht es ja um die Fallengeschichte. Also mit Krefelder zusammen vom Anfang bis Ende bis zu den ersten Fängen. Es läuft wahnsinnig gut. Fallenjagd habe ich vorher schon gemacht. Fallenstandorte sind das Allerwichtigste, aber eben auch gutes Equipment, damit man nicht hinfährt und immer Fehlauslösungen hat. Und das lief gut. Wir haben sehr viele Waschbären im Revier. Das hat merklich abgenommen. Wir haben auch Marderhunde, Füchse auch weniger. Und in diesem Jahr das erste Mal 2 Rebhühner gesehen. Und das ist natürlich auch schön. Jetzt habe ich sie lange nicht gesehen, weil 2 Rebhühner sind natürlich auch nicht die Welt. Und ohne Nachwuchs im Mai, das bedeutet auch nichts Gutes, aber das war natürlich schön. Ich habe ewig keine Rebhühner gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe mich sehr darüber gefreut.
Also hier ist nicht daran zu denken.
Vor 10 Jahren habe ich mal aus dem Auto Rebhühner gesehen, eine Kette auf der Straße, aber ansonsten.
Ich glaube, das ist so das neue Gold, ne, im Revier. Klar, bei euch in Hochwildrevieren, ich weiß nicht, Tim, ihr macht ja gar keine Fallenjagd, ne?
Nein. Also wir schießen hier und da natürlich auch mal einen Fuchs, die sind auch auf Drückjagden frei bei uns, aber ja, da haben wir kein Augenmerk drauf.
Nee. Habt ihr Waschbären, Tim?
Ja.
100%.
Mittlerweile vereinzelt. Also ich habe persönlich noch keinen gesehen, außer auf der Straße. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Und da denke ich an dich rufen, dass man
ja
das ganz wichtig ist, die Waschbären zu jagen. Und ich habe da wirklich tatsächlich auch ein sehr großes Interesse daran, wegen unserem schönen Eifelbach und meinen geliebten Forellen.
Ja, und man muss sagen, das Problem bei den Waschbären ist, im Hochwildrevier, du triffst sie eben auch nicht, weil die sind dann eben nachts unterwegs oder sind dann an irgendwelchen Schwarzwildkehrungen, die ja, glaube ich, auch nicht betreibt. Und dann denkst du auch lange Zeit, ist ja alles gut, bis du dann irgendwann mal eines Besseren belehrt wirst. Und ich habe auch deswegen jetzt angefangen mit der Fallenjagd, insbesondere für den Waschbär. Und Andreas, das ist vielleicht ein kleines Schmankerl, vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Tagen hatte ich einen Fuchs in der Weka invasiv.
Ich weiß. Habe ich gesehen.
Das sind für mich böhmische Dörfer.
Also Fallenjagd, Tim, für dich.
Ist das legal?
Ja. Fallenjagd, also einen Fuchs in der Falle zu bekommen, ist so die hohe Kunst für einen Fallenjäger. Jungfuchs, würde ich immer sagen, ist einfacher zu fangen. Die Weka ist ja eine Kunststofffalle und viele sagen, da geht kein Fuchs rein. So, und da jetzt habt ihr Jungfuchs gehabt. Ich habe aber tatsächlich schon mal einen Altfuchs auch in der Weka gefangen. Das ist aber einmal jetzt in, keine Ahnung, 8 Jahren. Aber sonst Füchse, ja, schon mal ein guter Anfang, Ruben. Top.
Ja, aber man muss auch sagen, das ist wahrscheinlich erst Anfängerglück, ne? Also ich bin, was Fallenjagd angeht, noch absoluter Padawan und ich habe auch schon mich mit Yannick viel ausgetauscht und ihn auch hier und da schon um Tipps gefragt, was auch ganz schön ist, dass er mich da in die Hand nehmen konnte. Man musste einfach jetzt ran und lernen. Aber das Schöne am Waschbär ist, auch wenn er da ist und man versucht ihn zu fangen, man hat sehr schnell Erfolg, weil der Waschbär sich auch, glaube ich, recht einfach fangen lässt, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und das motiviert natürlich auch dann, ein bisschen dran zu bleiben.
Absolut. Wenn du nachher, sag mal, du hast wahrscheinlich ganz oft jetzt junge Waschbärrüden, Bären, und wenn du nachher die Weibchen fängst und dann die adulten Tiere, dann bist du gut davor.
Ja.
Also das streich doch bitte mal an einen Baum ein bisschen Nutella, häng da eine Wildkamera auf und dann siehst du, wie viel Waschbär du hast.
Finde ich jetzt tatsächlich mal interessant. Also mich würde es wirklich mal interessieren, wie viele hier sind oder ob das der Einzige war, der da auf der Straße liegt. Ich vermute aber nicht.
Nein.
Die klettern ja auch, wir haben einen Hochsitz, da halten die sich auch sehr gerne auf und da der ist dann immer komplett vollgeschissen von denen. Mhm. Das ist echt relativ eklig auch. Und ja, irgendwas muss man machen. Aber du kannst natürlich, also ich glaube, Waschbären, die kannst du ja auch eigentlich ausschließlich mit Fallen bejagen. Also da jetzt mit der Büchse oder der Flinte drauf zu jagen, das ist ja, macht ja keinen Sinn, oder?
Also ich habe doch den einen oder anderen Jäger schon mal getroffen, der sogar mit einer Doppelbüchse dann nachts dann die Doublette gewagt hat. Wenn man ein bisschen ökonomisch denkt, ist das alles uneffektiv. Also den Waschbär an der Kehrung zu schießen, ist uneffektiv. Effektiver ist so eine Falle, die kostet auch erstmal Geld, aber wenn man zu hoch rechnet, mit unseren großkalibrigen Munitionsteilen, die sind ja auch, kosten auch ein bisschen Geld. Und auch was man an Unruhe macht, ist die Fallenjagd tatsächlich toll. Muss halt jemanden haben, der sie auch kontrolliert. Und ich glaube, beim Waschbär merken wir es noch, weil der zum einen den Mais klaut, weil der unsere ganze Niederwildpopulation hervorragend beräubern kann und weil er eben auch in Gebäude reingeht. Also Dorfnähe wirst du einen Anruf bekommen. Hier ist ein Waschbär, der klaut mir die Tonnen, kippt die um. Ich glaube, das macht für alle Sinn. Und wir sind als Jäger, der unterliegt dem Jagdrecht. Teilweise habe ich gerade gesehen, bei Rufen in Nordrhein-Westfalen hat der eine begrenzte Jagdzeit, wo ich sage, hallo, ja. Das ist eine invasive Art. Wir merken, der hat erheblichen Einfluss auf unsere Flora und Fauna. Der verdrängt heimische Arten. Wir kommen nicht hinterher. Das ist also ein Gesamtprojekt als Jägerschaft. Ich würde mir da auch noch mehr Unterstützung wünschen, auch von der Politik, dass man vielleicht sogar Prämien bekäme, dass man noch mehr für die Fallen Unterstützung bekäme. Das wäre schon toll, weil das ist ein Projekt, was wir nur zusammenstemmen können. Der Waschbär ist sehr, sehr erfolgreich.
Da habe ich gehört oder hat jemand kritisiert irgendwo, dass er gesagt hat, naja, wenn wir das machen würden, wenn es Prämien geben würde für Waschbären, dann würden wir damit ja wieder die Waschbärzucht unterstützen in Osteuropa und die würden uns dann Waschbären liefern, wofür wir dann Prämien kriegen würden. Also, aber das halte ich für ein bisschen abwegig, ehrlich gesagt.
Hört sich nach einem sehr interessanten Geschäftsmodell an.
Ja, auch ich habe schon per persönlicher Nachricht als Angebot bekommen, dass man meine Nutria-Schwänze ja abkaufen könnte, weil es bei Ihnen im Bundesland eine Prämie gibt. Das ist erstens Betrug, das ist eine Straftat und entspricht auch nicht meinem moralischen Ethos, das zu tun. Aber auch da sieht man es, es gibt in Niedersachsen, Hamburg hat es jetzt auch eingeführt, also für die Schwanzspitze, die man vorzeigt, einen kleinen Obolus. Und der Nutria, ihr kennt sie ja auch, der Sumpfbiber, der genauso erfolgreich wie der Waschbär sich hier etabliert und unfassbar viel Schaden macht, aber von dem habe ich nichts. Ich muss mich dahin bewegen. Wir haben jetzt auch so mal eine Falle stehen. Ich kann den eigentlich nicht essen, obwohl er hervorragend schmeckt. Also er wird nicht gegessen. Ich habe aber tatsächlich die ersten Bestellungen jetzt. Ich habe 3 ausgeliefert, aber es macht trotzdem ja viel Arbeit für das Geld, was du da kriegst. Und wenn da jetzt noch eine Prämie dazu käme, würde es sicherlich den einen oder anderen dazu bewegen, auch daran zu gehen. Und das, was bringt es, wenn ich bei mir die Fallen stelle, aber mein Nachbar und der andere Nachbar es nicht machen?
Ja.
Guckt mal an die Flüsse. Das ist Hammer.
Also ich habe vor kurzem auf jeden Fall einen Nutria angeblattet. Das geht.
Nein, angeblattet.
Ja, nein. Kam, über einen blanken Acker kam der. Wirklich witzig.
Okay.
Kitzfieb, Sprengfieb, Pier. Ja,
es war irgendwie sowas. Auf jeden Fall die Böcke in Südfrankreich, die Nutria in Südfrankreich, die finden das scheinbar gut. Ich glaube, Nikolaus ist es auch gelungen.
Okay, das wäre ja nochmal eine Idee. Blattjagd auf Nutria. Die Nutrias laufen ja auch weit über Land. Eigentlich sind sie immer am Wasser. Aber jetzt gerade vorgestern hat ein Jagdfreund bei mir auf einer Kanzel gesessen und hat toll was für die Niederwild gemacht. 2 Jungfüchse und ein Nutria, ein adult Nutria, der mitten im Revier lief, über so eine Gerstenstoppeln. Und die laufen tatsächlich gerne über Land. Und das hätte ich das gewusst, dann hätten wir noch ein bisschen geblattet da an dem Abend.
Aber apropos Blatten, also die Blattzeit ist ja jetzt noch dran, die Rebrunft nähert sich dem Ende. Wart ihr raus? Habt ihr ein bisschen was gemacht, Andreas? Du wahrscheinlich ja. Weniger, oder?
Mit der Kamera, ja. Mhm. Doch. Da kommt auch was. Also vorhin hatte Ruven gefragt, was für Projekte anstehen. Heimatrevier, klar. Ich arbeite jetzt parallel und vor. Ich habe dann noch Simbabwe natürlich als Dreh, das die Büffeljagd. Das wird, glaube ich, auch ein Schmankerl. Und jetzt arbeite ich vor und wir haben ein paar Szenen jetzt von der Blattjagd. Wobei die Blattjagd bei uns irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ganz eigenartig. Eigenartig.
Bei uns auch.
Ganz schwierig.
Also ich wollte gerade auch ehrlich gesagt so ein bisschen jammern einfach mal und das Leid klagen.
Ja.
Weil es war einfach noch nie so furchtbar. Also es ist so komisch dieses Jahr. Es springt einfach gefühlt gar nichts, wenn dann auch irgendwie eigenartig. Der Wind ist auch, ich kann es nicht anders sagen, so ein Arschloch dieses Jahr die ganze Zeit. Egal, wo du hingehst und egal, was du machst, du hast ihn im Nacken. Also das sind irgendwie meine Erfahrungen. Erzählt mal bitte, wie es bei euch war mit den Böcken, was sie gemacht haben.
Also ich kann ja nur davon berichten, dass ich hier mich um den Kleinen sehr viel gekümmert habe. und es weniger geschafft habe, als ich wollte, obwohl ich ja jetzt in den niedersächsischen Bockparadiesen unterwegs sein darf. Bin mit der Kamera das ein oder andere Mal draußen gewesen und ich hatte jetzt vor wenigen Tagen, Anfang August, die Gelegenheit, ich komme an der Wiese an und es standen da einfach 6 Böcke.
Oh.
Dachte ich so, geil, jetzt mache ich hier eine schöne Aufnahme, wie der Bock jetzt aufs Blatt gesprungen kommt. Dann fiep ich und ja, Pustekuchen.
Nichts.
Nicht. Die Böcke haben dich mal aufgeworfen.
Was hast du da gemacht für ein Piep?
Ich mache immer direkt Pia.
Mhm.
Ich glaube, ich kann es schon ein bisschen. Ich bin mit Sicherheit nicht der Größe, was das angeht, aber ich habe schon viele Böcke in meinem Leben angeblattet. Aber das ist einfach dieses klassische Beispiel dafür, wenn der Zeitpunkt nicht stimmt, dann, also da kannst du da machen, was du willst. Da kannst du da hingehen und deine 5 Strophen mit Pausen und Arien und Vorspiel und was auch immer da dann für Techniken gibt. Aber wenn du diesen Zeitpunkt erwischt, wo es auch einfach nicht geht, dann geht's nicht.
Ich habe auch festgestellt, Vorspiel braucht's bei der Blattjagd meist nicht.
Mhm.
Manchmal muss es hart und lang sein. Das ist, um es mal überspitzt zu sagen, also wenn man die Blattzeit ja betrifft, wann ist die? Vorher ist die normale Brunft. Und wenn der Bock bei der Ricke steht, dann kannst du noch so viel Piaf machen. Die riecht halt viel besser als du. So und da wird doch eher der Kitzwieb funktionieren. Aber selbst das hat nicht funktioniert. Ich habe schon gedacht, Mensch, die sind jetzt vielleicht auch umorientiert, meine Rehe hier. Also gleichgeschlechtlich. Also oder haben irgendwie gesagt, die sind schon groß genug, die Kitze. Ich habe starkes Rehwild. Da wird schon nichts passieren, wenn die rufen und vielleicht sogar mit dem Angstschrei agieren. Aber jetzt, letztens war ich ja mit Nils los, da haben wir auch mit dem Kitzfieb und dann sogar, wobei es fast manchmal leid tut, wirklich die Ricken fürchterlich nervös gemacht. Und dann kamen aber auch komischerweise 2 Kitze auf 4 Meter vor den Drückjagdbock. Was ist jetzt los? Und dann kam nachher ein Bock, ein abnormer Bock, tolle Aufnahmen, und der ließ sich davon kitzeln. Der hat dann gedacht, Mensch, wer belästigt hier meine Kitze? Und kommt dann um die Ecke, aber das richtige Piaf, und der kommt da angeballert. Da, ich sag ja immer um den 8., 9., also eigentlich muss heute Abend nochmal los.
Ja, aber das sind wirklich exakte Erfahrungen, die wir auch dieses Jahr hatten, dass auf die normalen Laute im Grunde nichts gesprungen ist oder ganz komisch. Also man mit dem Kitzfieb kam bei uns dieses Jahr keine einzige Ricke. Und wir haben es einige Male probiert. Und normalerweise ist es bei uns so, dann hast du mal einen Morgen oder einen Mittag oder einen Abend, da springen dann eben eher die jüngeren Böcke und die älteren halt nicht. So, dann geht man blatten und hat so 2, 3 Jährlinge oder 2-Jährige angeblattet und die älteren haben aber noch keine Lust. So, wenn du dann aber irgendwo hingehst und dann springt der erste Bock, der, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre alt ist, dann weißt du, alles klar, die anderen springen heute auch. So, das war bei uns aber einfach komplett durchwachsen, dass ein Jährling sprang, ein Alter und dazwischen wieder irgendwie gar nichts. Also normalerweise, wenn wir hier rausgehen zum Blatten, blatten wir, weiß nicht, wir gehen an 10 Plätze und an 5 kommt ein Bock. Und dieses Mal war es wirklich so, wir gehen an 10 Plätze, an einem kommt ein Bock oder an 2 und an den anderen ist Totenstille. Ja.
Das ist doch frustrierender, ne?
Ja, also es war dieses Jahr wirklich das erste Mal so, dass ich nach dem 3., 4. Mal, wo wir raus waren, zu Jens gesagt habe, oh Jens, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Es nervt mich so sehr. Wir geben hier gerade wirklich alles und wir finden keinen roten Faden. Wir verstehen nicht, woran es gerade irgendwie liegt und was hier irgendwie passiert. Wir haben jetzt 2 Böcke geschossen und da ist uns auch aufgefallen, das ist uns aber auch schon bei den Beobachtungen aufgefallen, dass die Böcke einen richtig vollen Pansen hatten. Also die sind richtig am Fressen jetzt schon wieder, obwohl ja gerade die Zeit ist, wo die Böcke ja eigentlich maximal abgemagert sind und eigentlich noch nicht wirklich wieder im Fressen drin sind.
Aber das ist ja interessant. Wir argumentieren ja ganz oft so mit Gefühlen und Erfahrungen. Aber das ist natürlich auch mal so ein Faktum, kann eigentlich nicht sein, ne? Oder? Dann ist ja eigentlich die Rehbrunft schon wieder vorbei. Oder sehe ich das verkehrt? Eigentlich sind sie doch während der Brunft ja kaum in der Nahrungsaufnahme, die Böcke zumindest. Und dann ist das ja schon mal ein Indiz, dass die vorbei ist, oder?
Ja, komischerweise stehen die Böcke dann aber teilweise doch noch bei den Ricken, treiben aber nicht. Also ich habe jetzt schon 3, 4 Mal Böcke gesehen, die bei Ricken standen. Die waren aber wirklich dann, die standen zusammen und waren zusammen am Äsen.
Mhm.
Und ansonsten passierte da gar nichts.
Genau, so war es bei uns auch. Ja.
Und von einigen habe ich jetzt gehört, dass die gesagt haben, die Brunft ging extrem früh los dieses Jahr und wird voraussichtlich auch noch lange gehen, aber die zieht sich so. Also die hat nicht wirklich so einen Peak, sondern es ist, wie man vielleicht beim Rotwild sagen würde, eher so eine stille Brunft.
Die Rehbrunft oder die Blattzeit, immer, die geht jedes Jahr früher los. Also das, wenn du ins Internet gehst, dann
ja.
Dieses Jahr ist aber ganz besonders früh.
Ja,
also. Ich meine, biologisch kann man ja gucken mit Eiruhe und so weiter. Aber ich glaube, dass das Wetter eben auch eine Rolle spielte. Und wir haben es jetzt gemerkt, bei uns war ja richtig brutal heiß. Wir waren nur kurz in Spanien, da war es hier wärmer als in Spanien. Und jetzt hatten wir in den letzten Tagen wirklich so einen Temperaturabfall. Wir hatten nachts 10 Grad und tagsüber 19 Grad. Heute ist mal wieder der heiße Tag. Und Nils hat eine tolle These gemacht. Er sagte, wenn die Rehbrunft und die Blattzeit quasi, wenn da so ein Kältestopp kommt, dann hat er die Erfahrung gemacht, also dann ist die Blattzeit tot.
Ja, erstmal zumindest. Und dann flammt es nochmal auf, wie so eine Nachbrunft.
Genau, vielleicht, genau. Ich glaube, bei Hirschen kann das auch so, wobei die lieben ja Kälte eigentlich. Aber bei den Böcken, da scheint irgendwas zu passieren, die haben keinen Bock mehr. Ne? Also im wahrsten Sinne, dann ruhen sie sich aus, dann kommt dieser Ruhemodus scheinbar. Sie legen sich hin, vielleicht nehmen sie dann auch wieder Esung auf, weil sie merken, Mensch, ich habe die Power nicht mehr. Aber das ist, muss man Wildbiologen mal fragen. Das ist eigentlich ein interessantes Thema. Ne?
Am Ende, man muss einfach rausgehen und machen und und wer viel blattet, der wird auch viele Böcke anblatten. Und ich habe auch einen Blattbock geschossen dieses Jahr, so einen halben, sag ich mal. Das war schon, lass mich lügen, jetzt 25., 20. Juli irgendwann. Ein Bock beim Schmari, der wollte auch kommen, ist immer so 5 Meter aufs Fiepen gekommen und dann dachte er, mein Schmari, ich drehe mich um.
Ja.
Und den nächsten Tag war Schmari nicht da. Dann hat's geklappt und ja. Fürchterlich hat noch mal Bock, den würdest du gar nicht gut finden, Andreas.
Nee, ich habe ihn ja gesehen, also gar nicht. Und ich habe im Moment nur abnormale Böcke, habe ich das Gefühl. Also das ist fürchterlich, also gerade bei mir. Aber der sieht, also zumindest ich freue mich sehr für dich, weit mal Zeit.
Ja, mal Zeit.
Aber null Jagdneid, null.
So ergänzt man sich doch dann, ne?
Ja, genau.
Okay, also es war eine kuriose Blattzeit für die meisten von uns. Da wollte ich aber noch sagen, wir waren ja in Südfrankreich mit einigen Hand- und Iman-Publishern. Und zwar haben wir jetzt ein neues Serienformat, wenn man so will. Das heißt Bockjagd in Europa, Staffel 1, Blattzeit in Frankreich. Und unter anderem Nikolaus war mit dabei von Feld und Jagd. Lukas war dabei, Jens war dabei, Konstantin war dabei. Und ja, wir haben zum ersten Mal in Südfrankreich geblattet auf Böcke. Und da waren wir meiner Meinung nach viel zu früh, nämlich schon um den 24. Juli herum, wo ich gesagt habe, ja klar, hier springt schon der ein oder andere Bock, aber es ist definitiv zu früh. Und auch da unten haben die natürlich extrem mit der Trockenheit und der Hitze zu kämpfen gehabt. Und da zog sich die Blattzeit wohl auch schon sehr, sehr lange. Wir waren am Ende der Reise tatsächlich umringt von diesen ganzen Waldbränden im Süden und im Norden und sind da durchs Mittelland noch ganz gut wieder zurück nach Hause gekommen, sind tatsächlich aber teilweise durch so Rauchwolken gefahren. Also es hat richtig nach Rauch gerochen auch. Das war dann schon ein bisschen beängstigend. Aber es sind auf jeden Fall einige Böcke gesprungen, auch wenn es nicht einfach war. Und die Serie kommt jetzt in den nächsten Tagen online auch auf Hand und Demand.
Ja, das muss auch beängstigend sein. Ne? Wenn du Wald hast, ein Revier und der brennt einfach ab. Also.
Tja, man sieht, wie schnell es gehen kann, ne?
Wir waren in Spanien und da haben wir in der Nähe von, also im Andalusien-Bereich hoch nach Murcia, auch heftigste Waldbrände gehabt. Aber die Spanier sagen, das ist normal. Ne? Also es brennt halt regelmäßig. Ich glaube, das kennen ja viele. Aber was ich interessant fand, ist, dass sie in den Bergen gesagt haben, in Frankreich zum Beispiel, sie müssen wieder Viehhaltung betreiben, damit der Unterwuchs sich nicht so ausbreitet und das trockene Unterholz quasi dann die Feuer noch entfacht. Also da hat man ja aufgehört, Weidehaltung zu betreiben. Es hängt halt alles irgendwie zusammen. Ne? Also theoretisch, gut, wenn jetzt Rotwildjagd gewesen wäre, hätte ich gesagt, das wäre gar nicht gut, weil die Esen ja da oben. Weißt du? Also angepasste Jagd wäre das nicht. Das wäre dann so typisch, wir fahren mal nach Frankreich und gucken mal nach neuen Böcken oder so. Übrigens höre ich das erste Mal, finde ich interessant, das Projekt. Es gibt ja, glaube ich, in ganz Europa unterschiedlichste Jagdformen auf den Rehbock und auch unterschiedlichste Rehböcke. Ob nun Spanien, Frankreich, ich weiß gar nicht, Dänemark bestimmt auch andere Böcke. Aber ist interessante Geschichte, gefällt mir.
Ja, klar. Genau deswegen wollen wir das machen. Und da wirst du, Andreas, mit Sicherheit auch mal bald mit dabei sein, weil wir machen diese Reise jetzt voraussichtlich jedes Jahr, dass wir immer mit unterschiedlichen Hand-on-Demand-Publishern in verschiedene Länder fahren, eben dann zur Blattzeit. Und ich war ja schon in sehr, sehr vielen Ländern in Europa zur Blattzeit unterwegs und es ist wirklich überall anders. Also klar, die Böcke springen im Grunde gleich und auf die gleichen Töne auch, aber alleine durch das unterschiedliche Habitat und durch die unterschiedliche Stärke der Böcke, auch von 14 Kilo bis zu 30 Kilo irgendwo im Norden, ist natürlich ein riesengroßer Unterschied.
Darf ich einen Wunsch äußern?
Natürlich.
Also das gehört ja auch fast zu Europa, zumindest die Ukraine habe ich gehört. Mhm. Aber wenn dieser unsägliche Krieg vorbei ist, würde ich gerne mal auf den Kurgan, auf den sibirischen Rehbock zur Blattzeit. Das wäre klasse.
Das machen ja Jens, Paul und Gerold jetzt in einigen Tagen. Die fliegen ja tatsächlich darüber. Es ist eine unfassbar lange Reise, deswegen mache ich den Spaß nicht mit, weil man irgendwie 24 Stunden unterwegs ist. Aber die werden da eine Woche unterwegs sein und zum ersten Mal auf sibirische Rebe.
Oh, da bin ich gespannt.
Ich habe auch einen Wunsch. Ich wäre liebend gern dabei, wenn es mal irgendwann in die Berge geht. Österreich, Schweiz, was auch immer, keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich auch einen Traum. Ich habe einen so ein Traummotiv im Kopf. Habt ihr sowas, dass ihr irgendwie so eine Szene im Kopf habt, wo ihr denkt, die will ich irgendwann mal drehen?
Mhm. Da kann ich mir viel vorstellen.
Also ich habe den Traum auch schon fast mir selbst erfüllt. Und zwar träume ich davon, ich stehe in den Dünen, dann die Nordsee und die Sonne geht unter und der Bock kommt wirklich über die Düne und dahinter rauscht das Meer.
Und man sieht so diesen Sand, den er so aufwirbelt hinter sich, wie so Rauch.
Ja. Oh. Ich habe es ja eigentlich quasi genau so erlebt, aber halt nicht in so einem schönen Setting. Es war einfach nur unangenehme norddeutsche Brise. Das war die Gisch vom Meer, die
hineinpeitschte. So wie es halt ist da.
Die Gisch peitschte über die Bühnen. Das war trotzdem ein wunderschönes Erlebnis im Mai. Aber das hätte ich gerne mal, so ein richtig schöner Bock-Blattjagd-Moment auf einer Insel.
Der Dünenbock. Jetzt neu auf Hunt on Demand.
Ich habe sogar bei der Recherche, weißt du, manchmal bin ich ja in Musikplattformen, brauche irgendwie ein Musikstück, suche was runter und dann stolperst du über Musikstücke, wo du denkst, genau, ich weiß, wo ich das verwenden werde. So, ich habe das passende Musikstück für diesen Moment schon gefunden und abgespeichert.
Rufen, hast du irgendwie gerade krass Bock zu schneiden? Kann das sein? Oder zu drehen? Oder willst du raus? Sollen wir dich abholen?
Es geht. Ich habe eigentlich genug hier liegen. Ich will ja noch Kanada unbedingt fertig kriegen. Aber ja. Oh, diese Gänsejagd, oh, das ist. Also ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Es ist unfassbar. Viel geiles Material. Es wird ein richtig toller Film und eine tolle Filmserie, aber es ist so unfassbar viel. Also wir haben, glaube ich, 6, 7 Kameras, ich weiß es gar nicht, und 4 Jagdtage, ich glaube 40 oder 50 Stunden Rohmaterial, nur die Gänsejagd.
Halleluja.
Oh. Das sehen die Leute leider immer nicht bei den schönen Filmen. Ich kann euch allen zuhören, kann ich versprechen, das macht fast keinem bei uns Spaß, dieser Videoschnitt. Wenn es dann fertig ist, ist es schön, aber der Weg dahin ist wirklich, ich finde es immer sehr mühsam, muss ich sagen.
Bei manchen Filmen macht es Spaß. Also wenn es gut gefilmt ist und die Handlung irgendwie so relativ stringent und man jetzt nicht gerade irgendwie 10 Kameras hat, die es gefilmt haben, dann kann es echt Spaß machen. Dann manchmal geht es so richtig leicht von der Hand.
Das stimmt.
Aber wenn man dann natürlich so Sachen hat, wo so viele Leute involviert sind, viele verschiedene Kameras, dann funktioniert der Ton beim einen nicht, dann hat der andere irgendwie die falsche Blende benutzt. Also so ein Kram, dann wird's wild.
Also am ersten Jagdtag bei dieser Gänsejagd hatte ich eine 360-Grad-Kamera im Logbild stehen. Fand ich, war eine geile Idee. Sind auch echt tolle Aufnahmen rumgekommen. Mhm. Aber ich war froh, dass ich es nur am ersten Tag gemacht habe. Weil dieses 360-Grad-Material zu schneiden, diese Kamera, die durchlief, musst du in so einem Extra-Programm erstmal das halt den Winkel dir raussuchen, sozusagen, den du haben möchtest von diesem 360-Grad-Bild. Ja, ich möchte es weiter ausführen. Das ist ein Albtraum.
Schafft das dein Rechner noch?
Ja, also mein MacBook stößt an seine Grenzen. Ich brauche echt mal ein neues. Aber auch da, ne, jetzt diese KI-Geschichte hier, alles ist, die Preise explodieren. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist gerade echt unangenehm.
Ich habe gerade einen gekauft. Es macht wieder Spaß, weil der nicht abbricht und tatsächlich parallel gearbeitet werden kann. Aber ich glaube, 3,6 hat er gekostet. Ja. Aber gutes Invest,
Jim. Das Geld muss weg.
Genau. Ja, das Geld muss weg.
Andreas, wir wollten dich aber nicht nur einladen, weil wir grundsätzlich gerne mit dir reden und ein bisschen mehr über dein Nordland erfahren wollten, sondern allen Dingen auch, weil du seit einigen Jahren ja noch eine weitere Leidenschaft hast, und zwar das Jagdhornblasen. Und du hast es ja von uns schon mal gehört. Mhm. Wir wollen ja auf der nächsten Jagd- und Hundmesse in Dortmund, wo ja sowieso alles anders sein wird als in den letzten Jahren für uns, wollen wir den Jagdhornbläsern und Bläserinnen eine Bühne geben. Und wir haben ja immer eine schöne Bühne und die wollen wir füllen mit diesen schönen Klängen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir sagen so, hey, also Jagdsignale sind auch immer schön, aber ist es nicht möglich, mit diesen Jagdhörnern oder mit jagdähnlichen Hörnern auch andere Lieder zu spielen? Zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Filmmusik, die man mag, ein Popsong, den man mag, also irgendeine andere Musik, die man mag, außer diese traditionellen Jagdsignale. Glaubst du, dass das geht?
Wenn man anfängt, hört sich das übrigens nicht immer gut an.
Kann ich bezeugen.
Und man spielt auch keinen Jagdhorn, sondern man bläst es. Dafür habe ich mal einen fürchterlichen Anranzer bekommen von einer Chorleiterin, so einen ganz resoluten. Aber sie hat ja recht, sind ja Signale, die wir uns gegeben haben. Und beim Parforce-Horn, also das sind ja verschiedene Hörner. Wir haben das First-Bless-Horn, Tonart B, glaube ich, ist das, Ruben. Das ist das ohne Ventil. Und da kann man nur 5 Töne spielen. Damit ein Musikmusical nachzuspielen, das halte ich für, also ich bin ganz gespannt, das halte ich für nahezu unmöglich. Also das Ventilhorn lässt mehr Töne zu und damit geht das auch, aber mit dem normalen Parfashorn, fürs Plesshorn, was wir auf den Drückjagden immer sehen, halte ich das für fast ausgeschlossen. Aber ich lasse mich überraschen.
Andreas, wir beide, wir können uns da hinstellen und gemeinsam performen. Ich bin ja auch angehender Jagdhornbläser.
Ja.
Aber ich fürchte, mein Skill-Level reicht bei weitem noch nicht aus.
Meine auch nicht. Aber es reicht ja für die ersten Todsignale. Deswegen habe ich ja angefangen. Ich finde es auch toll in der Gruppe. Und wenn es genug Leute gibt, dann merkt man ja das eigene Fehlverhalten nicht. Das hört man dann nicht mehr.
Alles. Ja, die anderen hören es aber.
Ja.
Der Cheerleader-Effekt.
Aber steh mal alleine da. Das ist mir auch schon mal passiert. Oh, erstmal diesen Druck. Jetzt perform mal hier und dann fällt dir ein Signal nicht ein. Und kann ja keine Noten lesen. Das ist, ich glaube, du kannst, ne, rufen. Du kannst, glaube ich, Noten lesen.
Ja, ich habe früher Klavier gespielt. Da konnte ich es auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch so.
Ah, schade. Sonst hätten wir mal zusammen üben können.
Leute, das Lustigste ist, wenn ihr teilweise irgendwo im Ostblock unterwegs seid oder vielleicht habt ihr es an anderer Stelle auch schon mal gesehen, ist, wenn in anderen Ländern so eigene Interpretationen von den deutschen Jagdhornsignalen gespielt werden, in wirklich wildesten Formen. Das ist interessant. Aber ich finde, egal ob jemand gut spielt oder schlecht spielt, ab dem Moment, wo er sich dahin stellt und überhaupt bläst und nicht spielt, finde ich es immer gut.
Ich finde es auch. Also es ist eine Tradition von uns Jägern. Ob man jetzt die Signale noch braucht, die wir da teilweise lernen, Treiber in den Kessel und solche Geschichten, aber die Leitsignale, das Todsignal, das hat es mir ja irgendwie auch angetan, dieses Bild im Kopf, man begleitet oder man bläst das Todsignal, Hirsch tot und der Jagdfreund hat den seinen Reifenbrecken gestreckt dort. Also diese Szene, das war eigentlich meine Motivation und vielleicht auch ein bisschen dazu beizutragen, dass diese Tradition weitergehalten wird.
Ja.
Da muss man aber wirklich üben. Aber das müssen wir auch reinspielen. Also das müssen mehr werden. Das kann nicht sein, dass du da bei 40 Jägern 2 Jagdhornbläser hast. Das muss mehr werden auf den Drückjagden.
Das war auch bei mir so ein Aha-Erlebnis. Auf der eigenen Drückjagd hatte ich dann das Problem plötzlich, wenn nicht die Nachbarjäger mit dazugekommen wären zum Strecke legen, hätten wir von unserer Jagdgesellschaft keinen Jagdhornbläser gehabt. Dann dachte ich, das kann nicht sein. Dann hatte ich mir das Jagdhorn gekauft im folgenden Frühjahr und habe fleißig geübt bisher. Ich glaube, ein bisschen was kann ich auch. Ich habe auch versucht, Linas Damm hier während der Schwangerschaft zu verblasen. Es war auch nicht so ganz rund, aber trotzdem allein diese Geste, ich finde das super schön. Und das war auch ein sehr inspirierender Moment für mich, als ich meinen ersten Sieg hier schon ein Revier geschossen hatte, kam die Partnerin meines Bruders und hat dann auf diesem Berg das gespielt, der Dunkelheit, Sieger tot.
Und vor allem kriege ich halt richtig Gänsehaut, weil ich weiß, wo es war und wie das geklungen haben muss. Ne? Das ist der Siegertod ist ein tolles Signal. Dammhirsch auch, dieser Walzer. Ich kann mir das gerade richtig vorstellen. Und das macht was mit dir. Und kannst also jedem empfehlen, entweder für sich oder für Jagdfreunde, allein das zu lernen.
Und ich weiß auch noch, ich war auch mal auf einer Jagd, eine kleine Jagd Ende Januar und dann war auch nur ein Jagdhornbläser da, der dann versucht, die Strecke zu verblasen. Es war fürchterlich kalt. Er hat es auch nicht richtig hingekriegt, aber anstatt jetzt irgendwie, dass man sich jetzt darüber lustig machen würde, muss man sagen, ich habe eigentlich nur tiefen Scham empfunden, dass alle die umstehenden Jäger, die dabei waren, dass keiner eben das Horn ausgepackt hat oder eben das Horn gar nicht spielt und den sozusagen im Stich gelassen hat. Das war eigentlich ein beschämender Moment, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, wir müssen.
Da könnt ihr euch dran erinnern, weil wir hatten beide dabei, bei Paul und Gerold, der Marderhund, den Thomas geschossen hat, der wurde ja von einem Jagdgenossen dort, von einem Jäger verblasen, weil kein anderer das Signal kannte. Das ist auch sehr selten. Also Marderhunde gibt's ja nicht überall. Und das hat der bravourös gemacht. Da war die gesamte Jagdgesellschaft und hat geklatscht, weil der das mega, mega geblasen hat. Perfekt.
Tja, es gibt Leute, die können es dann auch einfach richtig, richtig gut.
Absolut.
Trotzdem, ich möchte gerne irgendwie dieses Projekt, ich will das noch nicht beiseite schieben. Also ich glaube mit Sicherheit, das ist richtig schwierig, zumindest auf diesen klassischen Hörnern. Aber alle Leute, die das jetzt hier hören, die Jagdhorn spielen oder die musikalisch sind oder die Jagdhorn blasen, Entschuldigung, ich brauche noch ein bisschen, bis ich das verinnerlicht habe. Aber alle, die damit irgendwie was zu tun haben könnten oder die es können, schreibt uns gerne mal bei Instagram oder an Hand on Demand direkt per Mail an die info@handondemand.com. Wenn ihr da Ideen habt oder Leute kennt, wo ihr sagen würdet, die könnten das hinkriegen, meldet euch gerne bei uns oder meldet euch, wenn ihr eine Idee habt, wie man es vielleicht alternativ machen könnte. Weil ich fände es eigentlich schon echt cool, auf der Jagd und Hund ein bisschen mehr Musik zu haben.
Ist auch immer eine gute Idee.
Ich finde es auch gut. Denk mal an Kyler Kalle, das funktioniert auch.
Ja.
Auch modern gemacht und vielleicht kriegen wir ja damit die Leute an die Hörner, wenn man zeigen kann, was man damit alles wirklich Großartiges noch machen kann.
Ist so, vielleicht schreibe ich dem mal. Von dem habe ich auch lange nichts mehr gehört. Vielleicht hat der eine Idee.
Ja, mach das mal. Grüß ihn mal. Toller Typ.
Übrigens das Outro, das ist ja auch mal von Kyler Kalle.
Ja, das stimmt.
Das ist das Podcast-Outro?
Ja, ja, das ist ein unveröffentlichter Song von ihm in einer quasi in einer Big Band-Version.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, erstmal hat es mich irgendwie erinnert und dann habe ich gedacht, ganz schön lang. Aber bei jedem Mal hören wird es geiler. Und ich denke so, oh, und es geht ja relativ lange und dann aber nachher, ich swing so richtig mit, vielleicht liegt das auch am Alter, ich feiere das total.
Ja, wir haben uns gedacht, wir finden es wichtig, dass man, egal was wir für einen Blödsinn erzählen, wenigstens gut gelaunt aus dem Podcast rauskommt.
Ja, gute Sache.
Aber noch eine andere Sache zum Thema Messe. Und zwar findet nächstes Jahr natürlich auch wieder die Kids Fieb Weltmeisterschaft statt bei uns. Da ist Franconia jetzt auch großer Partner von uns und ihr könnt euch ab jetzt schon bewerben. Also alle Kinder, die ohne Hilfsmittel mit dem Mund platten können, dürfen sich gerne bewerben. Bei uns auf der Webseite haben wir ein neues Anmeldeformular, findet ihr ganz unten auf der Webseite. Oder alternativ könnt ihr direkt auf kidsfieb.hand-on-demand.com gehen und euch dafür die kommende Kidsfieb-Weltmeisterschaft bewerben. Es gibt wieder riesengroße, tolle Preise von unseren Partnern. Paul und Gerold, die Hunter Brothers, sind wieder mit dabei und leiten euch durch dieses Event. Da freue ich mich auch wieder sehr drauf.
Ja, und ich glaube, da können wir uns sicher sein, da werden richtige Profis stehen.
Wieder. Und an alle, die schon mal mitgemacht haben und nicht gewonnen haben, wir wollen den Leuten natürlich auch die Möglichkeit geben, sich zu verbessern. Ihr könnt natürlich gerne wieder teilnehmen, insofern ihr noch Kinder seid und nicht über 16 Jahre.
Hervorragend, da freue ich mich drauf. Und damit ihr nicht mehr allzu lange auf das wunderschöne Keiler-Keiler-Outro warten müsst, müssen wir jetzt aber auch die Top 3 Filme des Monats machen. Und ich würde sagen, jetzt haben wir ihn ja da. den Jingle für die Top 3 des Monats. Andreas.
Dann geht's jetzt los mit den Top 3 Filmen des Monats.
Herrlich. Ja, und jetzt haben wir ein Novum dabei. Und zwar haben wir es euch ja das letzte Mal schon gesagt, wir haben jetzt einen Algorithmus auf Hand on Demand, der auswählt, beziehungsweise der zeigt, welche die Top 3 Filme des Monats sind. Und zwar anhand dessen, wie sie geschaut worden sind, wie lange sie geschaut worden sind und vor allen Dingen, wie auch die Filme bewertet worden sind. Und hier ist es eben jetzt auch möglich, dass ein Film, der in den letzten Top 3 des Monats war, immer noch und oder wieder in den Top 3 des Monats ist. Und Ruven, das hat dein Film mit Lina geschafft, wo sie noch schwanger war und wo ihr zusammen auf Bockjagd war. Das Kind ist zwar schon da, aber der Film ist immer noch in den Top 3 des Monats. Ist doch eine klasse Sache.
Ja, ich werde sie erzählen. Sie wird sich freuen, auf jeden Fall.
Wie fandst du den Film, Andreas?
Ja, ich fand den auch super. Ich war erst ein bisschen, überrascht von dem positiven Feedback. Ich hätte gedacht, dass es kritischer gesehen wird. Aber ich glaube, viele, die selber auch schwanger gejagt haben, haben sich auch getraut zu sagen, das habe ich auch gemacht. Und ja, das Feedback war, glaube ich, grandios. Und ich glaube, so ist es auch. Also wenn der Arzt dir was anderes sagt, vielleicht dann nicht. Aber sonst, man ist ja nicht krank, man ist schwanger, ne?
Ja, man hatte ja auch wirklich Sorge vor, als ich den Film fertig hatte, so lag schon ein bisschen länger fertig auf der Festplatte. Und dann dachte ich so, irgendwann, sag mal, kommen jetzt wieder irgendwelche Leute und sagen uns, man muss ja mittlerweile schon wirklich in alle Richtungen denken, wann ein Film hochlädt, ne? Und es könnte ja falsch verstanden werden, als Aufforderung, schwanger jagen zu gehen. Am Ende kommt noch jemand und sagt, wie kann das sein? Ihr müsst da noch einen Disclaimer machen, nicht zu riesigen Nebenwirkungen, aber hat sich keiner gemeldet in der Hinsicht.
Wunderbar. Das ist auch dabei. Ja. Beschwerden an meinen Assistenten.
Ja, genau.
Ja, dann würde man sagen, Platz 2. Und das ist keine Überraschung, finde ich. Es ist Teil 2 der Sommersauenjagd von Feld und Jagd. Der erste Teil kam schon wahnsinnig gut an. Und jetzt der zweite Teil, der nach unserem Juli-Podcast rauskam, ist auch gleich hochgerutscht in die Top 10. Und Teil 1 ist auch noch in der Top 10 auf Platz 4. Haben sie sich verdient, die beiden. Also richtig gute Filme.
Ihr habt es gesehen, wir waren jetzt gerade wieder richtig nah an den Sauen dran.
Tipptopp. Sauber, Nikolaus.
Wie liegt sie? Liegt.
Da haben sie einfach richtig gute Filme gemacht, kann man nicht anders sagen. Und das harmoniert auch zwischen den ganzen Akteuren in den Filmen so. Es ist ja auch noch ein Freund von Nikolaus und Lukas mit dabei. Toll gefilmt, toll geschnitten, einfach vollkommen zu Recht auch so lange in den Top Ten.
Ich glaube auch hier, diese Kooperation zwischen den Publishern machen ja erstmal innerhalb des Teams einfach Spaß. Man wächst zusammen, wenn man zusammen jagt und Projekte macht. Und ich glaube, das kommt auch bei unseren Abonnenten gut an.
Und man lernt auch super viel, ne? Weil bei uns ja, jetzt hier in der Gegend ist ja Weizenpirsch oder Weizenschweine, gibt's ja nahezu gar nicht in der Vulkaneifel. Und da macht's einfach Spaß, auch mal woanders hinzufahren und andere Möglichkeiten zum Jagen zu haben.
Absolut. Ja, und Platz 1 ist vielleicht auch keine Überraschung, denn jeder kann es mitfühlen, dass der schwarze Bock was ganz Besonderes ist. Und wenn dann auch noch Freunde ihn überraschen damit, dann ist es noch was Besseres. Eriks schwarzer Bock ist der Platz 1 und ich freue mich sehr über die Platzierung.
Alter, du zitterst ja richtig. Erik. Also ich bin mir sicher, dass er liegt, Erik.
Ach, guck mal, herrlich die Lichtung hier. Oh. Guck mal.
Ja, ist wirklich eine wunderschöne Lichtung.
Na, Augen und Ohren offen halten, was so in der Natur passiert. Ne? Auch das ist ja.
Auch das ist ja.
Ja, es ist ja ganz lustig, wie Erik zu diesem Bock gekommen ist. Haben vielleicht einige gesehen auf Instagram. Gerold hat das in den Stories geteilt, dass er mit Erik gemeinsam auf Jagd gefahren ist und er hat Erik unter falschem Vorwand gelockt. Tim, das, kannst du das mit Jens machen, sowas, oder würde er da hinterkommen?
Doch, ich glaube, das würde ich hinkriegen. Ich glaube, das werde ich auch einfach machen, weil ich das wirklich so witzig fand, wie ahnungslos Erik da irgendwie neben Gerold sitzt. Und es ist einfach, also es war ja nur gut gemeint und es war ja auch ein Geschenk und ja auch ein ganz besonderes auch noch mit dazu, aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das war quasi so eine Überraschungsjagd einfach. Ne?
Ich finde es auch schön, weil es in die Beziehung zeigt. Erik, für die, die es nicht wissen, der ist ja seit eher befreundet mit denen und ist irgendwann auch Kameramann geworden und auch sogar schneidet ja Videos. Und ich glaube, da gibt es regelmäßig quasi was zurück für gutes Wort, für die Freundschaft, aber eben auch sowas, eben nicht nur hinter der Kamera zu stehen, sondern die wechseln einfach mal die Plätze. Das finde ich großartig. Ne? Also eine richtige Freundschaft. Und das ist ja auch was Besonderes, einen schwarzen Bock zu erlegen. Und das auch als Überraschung zu verpacken und nicht groß anzukündigen, ist natürlich noch genialer. Aber Erik hat lange gebraucht, aber irgendwann habe er es mitgekriegt, ne? Dass sie nicht zu McDonald's fahren nach da und da.
War im Zweifel lieber so.
Er hat sich auf jeden Fall wahnsinnig über seinen Traum gefreut und die Freude gönnen wir ihm natürlich auch. Und ja, das waren die Top 3 des Monats, Andreas. Kannst du nochmal sagen, bitte? Es war so schön.
Ja, und das, liebe Jagd- und Naturfreunde, waren natürlich wieder die Top 3 Filme des Monats.
Herrlich. Wie sieht's bei euch beiden eigentlich aus mit Hirschbrunft? Ist ja auch nicht mehr lange.
Ich hatte ja einen Wanderhirsch bei mir, einen Rotspießer. Dieses Revier ist tatsächlich fantastisch. Rebhühner, Rotwild, gibt's hier nicht. Aber der wird nicht wiederkommen und es werden auch nicht andere Hirsche kommen. Insofern, bei mir wird keine Hirschbrunft stattfinden dieses Jahr, glaube ich.
Bei dir, Rufen?
Bei mir auch nicht, glaube ich. Also ich fliege nach Kasachstan. Das ist auch hoffentlich ein Hirschbrunft, aber von dem Maralhirsch. Und ansonsten gibt es, glaube ich, keine Hirschbrunft für mich dieses Jahr.
Vielleicht solltet ihr dann auch mal bei unserem Partner Westfalia anklopfen. Es gibt nämlich ein Gewinnspiel im HOD-Club von Westfalia. Und da könnt ihr 2x250 € Jagdreisegutscheine gewinnen. Vom 10. bis 23. August 2 Gewinner einlösbar für eine Reise der Wahl, was auch immer man dann buchen mag. Aber das noch zur Info. Ein neues Gewinnspiel im HOD-Club.
Ja, ich bin sicher, ich werde nicht gewinnen, aber nicht schlecht.
Du gewinnst hier nicht den Gutschein. Also.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ausgeschlossen vermutlich.
Ja, also wenn ihr wollt, Andreas rufen, wir haben für Serbien einen letzten Platz frei. Ihr könnt gerne mitkommen. Wir fahren wieder vom 12. bis 17. September
nach Jurassic Yelena. Das ist lieb. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja ganz einfach gestrickt. Wenn ich einmal so was Geiles erlebt habe, dann bin ich danach so satt, dass ich jede Wiederholung, jede Fortsetzung langweilig finde. Ist schlimm, wie beim Film. Ich habe gestern gerade so einen Film geguckt, Teil 1 grandios, Teil 2 Katastrophe. Also so ein Blockbuster hier, also kein Jagdfilm, ne? Musste ich mit meiner Frau gestern gucken. Aber ich glaube, und so ist es, glaube ich, bei tollen Jagdreisen, wo man lange drauf hinfiebert. Wenn das einmal super war, mir reicht das irgendwie.
Ja klar, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja.
Ich muss dazu aber sagen, also für mich ist Serbien halt einfach wie zu Hause. Also das ist auch nicht irgendwie mal schlecht. Also das ist immer jedes Mal aufs Neue besonders. Also wie so eine neue Liebe. Jedes Jahr ist irgendwie wieder was extra Vagantes und was anderes und was Spannenderes und ja, also da könnte ich niemals drauf verzichten, glaube ich.
Okay, bin ich gespannt.
Andreas, flitschst du eigentlich die ganze Zeit mit einem Kulli oder sowas?
Warte mal, das kann durchaus, ich habe einen Kulli in der Hand, das habe ich aber nicht mitgekriegt, Tim.
Ich dachte, du bist entlassen.
Ist das eine Maus oder ein Kulli?
Ja, das ist tatsächlich ein Kulli. Ich kann es aber euch sagen, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und draußen, wir haben wirklich über 30 Grad und mir kocht hier gerade die Hose, ey, das ist so.
Ich glaube, dann wird's Zeit für das Kaida Kalle Jingle für dich, Andreas.
Ja, absolut.
Schön, dass du bei uns im Podcast warst. Wieder mal, ist doch immer eine Freude. Und ansonsten hoffen wir, euch hat es auch gefallen. Und ihr schaltet bald wieder ein beim Hand-on-Hand-Podcast.
Weidmannsheil.
Weidmannsheil.